Ich will noch eins zum IS sagen. Was man sich daran klar machen kann, ist, erstens ist der IS sehr wohl, und da gebe ich mal dem einen Beitrag von da hinten recht, der IS ist eine Antwort auf das, was die westlichen Staaten in der arabischen Welt angerichtet haben. Das Zweite, worauf ich ein bisschen Wert legen wollte, war, auch der Standpunkt dieser militanten Antwort des IS, den hat er aus der heutigen modernen Welt. Das ist nämlich der Standpunkt einer verletzten Nation. Allerdings eben nicht einer verletzten Nation, die ihren Staat hat, sondern wo diese Gemeinschaft der Muslime so etwas wie der volksmäßige Vertreter des Staates ist, der dem eigentlich erst noch zusteht. Aber da hat er den Standpunkt her. Und das Dritte, was man über den IS sagen muss, ist, der ist noch in einer dritten Hinsicht Produkt der heutigen Welt. Dieser Standpunkt, alles können wir uns antun, aber den in aller begründeten, unerschütterlichen Willen zur gläubigen Gemeinschaft der Muslime, den können wir uns nicht nehmen, der ist unvernichtbar. Ja, das wäre ein Standpunkt totaler Ohnmacht. Wenn der IS nicht noch ein Produkt des Imperialismus sich zunutze machen könnte. Der nutzt nämlich die Hinterlassenschaft dieser imperialistischen Kriege und Bürgerkriege in der Region aus. Da hat er nämlich kaputte Staaten, in denen man sich überhaupt rückzugsraumsmäßig militärisch aufstellen kann. Da hat er zerrüttete Militärapparate, die mit ihren Staaten nichts anfangen können und deswegen beim ersten Schuss davonlaufen und dem IS die Waffen hinterlassen. Fall Irak. Da hat er massenhaft verzweifelte und entwurzelte Leute, unter denen man Kämpfer rekrutieren kann. Und insofern ist er auch nach der Seite seiner Mittel, dieser islamische Staat, ein Produkt des Imperialismus. So viel mal zu der Abteilung.
Das Geld, was ich kriege, stammt ja aus interessierter Seite.
Ja, aber vielleicht noch ein Einwand. Das ist alles, was ich gesagt habe, Produkt des Imperialismus. Die Frage ist, wie man das sozusagen logisch bestimmt. Ist das zureichend, eine zureichende Bestimmung, oder ist das nicht? Weil ich den Eindruck habe, all dem zugestimmt, was du gesagt hast, aber das ist nicht so ganz symmetrisch, wie du es konstruiert hast. Es sind da doch Besonderheiten. Und die sind nicht bloß marginal. Also es ist schon ein Unterschied. Du kannst ja sagen, die IS-Krieger, die kämpfen dafür eine, ja, die haben keine Nation, sondern die hätten gern eine, also eine Fiktive. Du kannst es aber nicht vollständig parallelisieren mit einem GI, der da kämpft. Das macht immer noch einen Unterschied. Das macht einen Unterschied und kriegst du da nicht Geld? Ja. Ja, man muss dir das anschauen, das Material mal nehmen. Also in der Art, wie die vorgehen. Ich will nicht sagen, dass der GI weniger brutal ist. Das will ich nicht sagen. Aber dieses ideologische Moment, was da dann auch ganz charakteristisch ist für die IS, dies ist nicht allein ein Produkt des Imperialismus. Das ist noch was anderes. Das hat eine Vorgeschichte. Und das hat auch einen Eigenmoment.
Dann sag sie doch.
Ja.
Ja, sag sie doch, die Vorgeschichte
und das Eigenmoment ist dasjenige, dass man sich anschauen muss, wie sind die Formen? Sind die Formen sozusagen so identisch wie einem amerikanischen Soldaten oder einem Bundeswehrsoldaten in Afghanistan? Oder sind diese Formen nicht sehr, sehr spezifisch anders, was man da in diesen Gazetten da lesen kann?
Und da sind die Antworten.
Das ist doch nicht den Unterschied zu formulieren, sag ihn doch mal.
Wir haben auch andere Waffen und die Afrikaner Funktionsträger, aber auch Drohnen einsetzen.
Ich wollte das gar nicht so sagen, ich fühle mich von dir ein bisschen missverstanden. Ich habe sehr darauf Wert gelegt zu sagen, jawohl, das, was, was den Anstoß bei denen ausmacht, ist dieser Blick auf die arabische Welt mit der Diagnose alles kaputt gemacht. Aber dann habe ich sehr Wert darauf gelegt, das ist jetzt schon sein Urteil. Diese Zerstörung, alle zu subsumieren unter diese geglaubten, übergeordneten Gesichtspunkt, alles Indizien dafür, dass da welche unterwegs sind uns gegenüber, die wollen unsere allerheiligste geistige Gemeinschaftlichkeit als Muslime kaputt machen. Das in der Tat ist sein, es ist, kein Mensch ist ein Produkt, ja, mal logisch zwischengeworfen, sondern jeder macht sich so seine Gedanken und auch das muss man dem IS zugestehen, er macht sich seine Gedanken. Und das ist sein Gedanke, das ist sein Urteil über das, was er da an Verwüstung wirklich vor Augen hat. Sein Gedanke ist, alles lässt sich darauf zurückführen, dass hier auf der anderen Seite welche unterwegs sind, die haben nichts anderes vor. Jetzt sehe ich es, jetzt weiß ich es. Als ein wirklich im Glauben begründetes, anständiges Zusammenleben und gottesfürchtiges Schaffen der Muslime zu zerstören, zu kaputt zu machen. Deswegen erschießen sie Leute, deswegen bringen sie, das ist für den ungefähr genauso schlimm, Filme mit nackten Weibern in unsere Länder, deswegen machen sie Abu Ghraib und riesige Folterkammern auf, deswegen animieren sie zum Coca-Cola-Trinken. Deswegen rauben sie uns die Rohstoffe. Und deswegen erzählen sie uns was von, man sollte mal cool, nicht immer so gläubig sein. Es ist für den wirklich, fasst sich zusammen in, da ist der Wille der herrschenden Welt, der Mächtigen unterwegs, uns als gläubige Gemeinschaft zu zerstören. Jetzt könnte man sich noch Gedanken machen, wie ist dieses Urteil gereift, ja? Wie ist es zustande gekommen? Gibt es einen alten Artikel, den kann ich leider nicht mehr anbieten, hat der mir vorhin erzählt, wie überhaupt dieser islamische Fundamentalismus mal auf die Welt gekommen ist, geistig. Aber lasse ich jetzt mal. So, das ist deren Leistung, dieses Urteil zu fällen. Und daraus folgt ihr Feindbild und die machen aus ihrem Feindbild auch gleich die Feindschaft. Jetzt sage ich was, woran du, glaube ich, ein bisschen gedacht hast. Aber du hast es sehr bequem gemacht und hast bloß gesagt, da gibt es was Besonderes. Jetzt sage ich mal, woran du denkst. Ja? Ja, irgendwie bist du, verstehst du, ich glaube schon, du bist irgendwie doch letztlich schwer beeindruckt davon, dass die es allen Ernstes sich trauen, als Reklame für sich den Video den Videorekorder anzuschmeißen. Und dann schneiden sie mit einem Messer einem Amerikaner vor laufender Kamera den Kopf ab und rufen, Gott ist groß. Kann man wirklich sagen, halten amerikanische Strategen nicht für eine notwendige Art der Kriegsführung. Das ist aber auch bei denen eigentlich nicht einfach eine Art der Kriegsführung. Was ist es denn? Es ist das Bekenntnis dazu, dass die die Welt so sehen, dass sie hier mit ihrem höchsten Wert nicht nur einen militärischen Kampf zu führen haben, sondern auch dabei gleichzeitig den Kampf führen, wessen Werte zählen überhaupt auf der Welt? Das ist das Vorführen eines praktizierten Werturteils, das diesen amerikanischen Journalisten seinen Kopf kostet. Ja, das machen die. Das folgt. Es ist das Gegenteil von diesem Terrorismusurteil, die wenden Gewalt unter Gewaltwillen an, ja? Was ich jetzt gerade versuche zu erklären. Das folgt gerade daraus, dass die der Auffassung sind, bei ihnen ist die Gewalt Durchführung eines höchsten Werts.
Ja, aber darauf wollte ich ja auch.
Habe ich ja vermutet.
Ein anderes Verhältnis der Gewalt ist zu dem, was die dann Islam nennen, in den westlichen Kapitalistenstaaten definiert sich das oder buchstabiert sich das etwas anders. Also deshalb, mein Argument war ja, deine Aussage halte ich für etwas verkürzt, das ist alles Produkt des Imperialismus ist gewissermaßen oder ein symmetrisch gespiegeltes Verhältnis dessen, was die Gewalt des Imperialismus denen gegenüber ist, sondern das sind spezifische Dinge, die da jetzt an die Augen fallen und wo man dann sehr viel dazu sagen müsste, was eben das Besondere ist. Da ist ein anderes, also ein Einsetzen dieses göttlichen Willens und der Tat zum Beispiel der Menschen, was in den kapitalistisch westlichen Staaten in dieser Weise nie gemacht wird.
Also die Drohneneinsätze, wo einer sitzt, hier jetzt im Raum, aber auch in der Nachbarschaft und wo uns hat sein Teil da und eine Hochzeitsgesellschaft, die da in Afghanistan spazieren geht, wird ins Ziel genommen und der drückt seine Knöpfe und dann macht das Teil das. Das ist doch eine genauso barbarische Sache. Wenn sich das Teil nähert, dann sprengt es die Köpfe sofort weg und will wieder getroffen werden. Also man hat noch nicht mal den vor Augen, demjenigen, der da sozusagen, sondern man kann sich das bequem raufnehmen und so weiter mit dem Knopf und das erledigt. Was hat das für den Menschen oder die Menschen, die da in Afghanistan spazieren gehen, verfolgen? Und was ist das für ein grausames Bild? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also solche barbarische Fantasie habe ich nicht. Aber die wird hier permanent angewandt. Und da sitzt Obama und reißt seine Liste durch. Ja, jeden Tag.
Es gibt einen Unterschied.
Das ist kein Unterschied.
War da was? Es gibt einen Unterschied. Komme ich auch gleich noch drauf zu sprechen, wenn wir noch dazu kommen, auch über die USA zu sprechen. Die USA haben eine viel lockerere Einteilung zwischen der Gewaltanwendung für ein militärisches Ziel oder für ein politisches Ziel und der Rechtfertigung dieser Gewaltanwendung. Also wenn die da ihre Drohnen losschicken, tot ist tot, ja, gibt es wirklich nichts dran umzudrehen. Aber wenn die da ihre Drohnen losschicken, dann knipsen sie halt einen, den sie zum Feind erklärt haben, mit modernster Militärtechnik ab. Und wenn es drumherum eine Hochzeitsgesellschaft erwischt, dann gibt es dafür die fertige Sprachregelung Kollateralschaden. Aber der amerikanische Präsident, der sieht sich überhaupt nicht in der Not, bei jedem Militärschlag zu beweisen, für welchen höchsten Wert der Freiheit und der Demokratie jetzt wieder unbedingt der ausgeknipst werden musste. Der geht einfach davon aus, dass das doch sowieso gegessen ist, dass wenn Amerika seine Militärmaschinerie in Gang setzt, das für höchste Werte geschieht und er das nicht bei jedem Fall nochmal wieder mit einem Propagandavideo beweisen muss. Und zweitens hat ein amerikanischer Präsident, komme ich gleich drauf zu sprechen, so seine Methoden, es sich einzuteilen, wie sehr es ihm überhaupt darauf ankommt, dass die amerikanischen Werte mal wieder in den Vordergrund geschoben werden als die guten Gründe für den Krieg. Macht sich manchmal nämlich gar nicht so gut. Dann sagt er, das musste aber sein. Nach der Seite hin ist es wirklich so, dass dieser islamische Staat bei seinem Krieg es offenbar für schwer erforderlich hält, für den guten Grund seiner Gewaltanwendung dauernd Propaganda zu machen.
Nachvollziehen, weil du ja am Anfang von dem IS und Charlie Hebdo gesprochen hast und gesagt hast, wie da das Volk eingesporen wird mit höheren Werten.
Ich wollte auch nicht behaupten, dass die das im Westen nicht machen. Aber die machen das mal so, mal so.
Es gibt eine Parallele in dem, was die Amis und auch die unseren beherrschen, das durchaus auch machen, wenn sie ihre Feldzüge titulieren. Wenn ein amerikanischer Präsident einen Krieg gegen den Irak Shock and Awe nennt, also Erschrecken und Ehrfurcht, dann will er eigentlich haargenau das Gleiche, was der IS will, wenn er ein Video macht über seine Enthauptung. Der will nämlich sagen, ich beweise praktisch, dass meine Gewalt hier gilt und dass ich in der Lage bin, meine Feinde niederzumachen, und das spricht für mich. Da bringen sie auch nicht mehr Argument oder mehr Überzeugungskraft als den tatsächlichen Einsatz ihrer überlegenen Machtmittel und belegen die dann mit dem entsprechenden propagandistischen Namen. Also nur das mal als Ergänzung zu dem, was Jonas eben gesagt hat, ist die andere Seite des sich dann Einteilens, dass man dann eben mit einer solchen Benennung oder wenn man eine Operation in Afghanistan Enduring Freedom nennt. Was soll das denn heißen? Das soll heißen, alles, was wir hier machen, völlig egal was, ist ein ausdauernder Kampf um die Freiheit und deswegen ist es gut. Und das ist der Sache nach der gleiche Beweiszweck. Bloß von einer ganz anderen Sorte Überlegenheit in den Mitteln.
Wenn man diese Frage... Hallo, bitte.
Ich würde sagen, ein Unterschied ist ja schon, dass die IS-Leute ja wirklich beweisen wollen, dass sie dazu auch in der Lage sind und sich das auch trauen, dann an die Journalisten so abzuwurzen, während die andere Seite das natürlich nicht nachweisen muss. Also deswegen, dass die so ausführliche Videos davon drehen, das ist auch schon, dass die überhaupt zeigen, sie können das. Und das ist ja nicht so selbstverständlich, dass man sich gegen die IS aufstellen kann und abwurzen kann, ohne dass die da jetzt erstmal so direkt das verhindern können.
Die wollen immer zwei Sachen beweisen. In einem Akt wollen die zwei Sachen beweisen. Das ist halt bei denen der Fall. Die wollen so auf der einen Seite beweisen, wir haben eine Gewalt um die kommt man nicht drum rum. Das ist es mit dem Schockieren. Das ist es, Terror als Mittel des politischen und militärischen Kampfs. Das andere, was die in demselben Akt auch immer beweisen wollen, dass ihr Rechtsanspruch hier exekutiert die heilige Gemeinschaft der Muslime das von ihr beanspruchte Recht, dass das dort eigentlich schon gilt. Und diesen letzten Beweis, dass die heiligen Prinzipien der Herrschaft schon gelten, den muss Amerika wirklich nicht alle 5 Minuten erbringen. Davon gehen die aus. Insofern sind es dann Sternstunden, wenn sich so ein Präsident dann mal unter das amerikanische Banner auf so einen Flugzeugträger stellt und sagt, Mission accomplished und so. Also ich meine, es wirklich nicht dauernd. Also das liegt schon auch in dem Besonderen, was sich dieser IS da vornimmt. Dass der diesen Rechtfertigungsbedarf so erkennbar hat. Dass der ja wirklich dieses Recht einer muslimischen Gemeinschaft auf ihre gottgefällige Herrschaft überhaupt erst durchsetzen will.
Besonders ist doch bei den ganzen Köpfereien, haben sie doch immer, wenn sie Engländer hingerichtet haben, dem Cameron eine Botschaft geschickt oder bei den Amerikanern, dem Obama. Und die Botschaft heißt immer, du vernichtest die Muslime und wir vernichten sie zu, was du diesen Menschen, den wir gleich den Kopf abschneiden, angetan hast, indem du nicht die Muslime anerkannt hast, sondern bekämpfst. Das war die Forderung nach Anerkennung durch die
Angehörigen. Ja, ich glaube, mit Anerkennung haben die es nicht.
Das ist nicht einfach, sie legen die um.
Die lassen sich nicht noch einmal von einem amerikanischen Präsident eine Grußadresse gefallen, Geld darf es geben. Damit sind die durch.
Ich will nochmal auf den Beweiszweck dieses Punktes zurück, dass man den nicht aus dem Auge verliert. Der Jonas ist ja damit und hat gesagt, man muss sich mal überlegen, ob eigentlich das Urteil, das sind mittelalterliche Fundamentalisten, das sind Fanatisten, Fanatiker, die haben mit uns nichts zu tun. Wir sind welche, die hohe Werte verkörpern, die westliche Zivilisation verteidigen. Gegen dieses Urteil hat er angestoßen und hat gesagt, aufpassen. Zwischen dem Fanatismus der Religion, Klammer auf, welcher auch immer, Klammer zu, und dem Fanatismus eines angeheizten, nationalistisch angeheizten Volkes, gibt es keine großen Unterschiede bis dahin. Allerdings, jetzt will ich dem hier vorne dem Brautlauer recht geben, der Unterschied, wie es zu dem Fanatismus kommt, der ist allerdings ein bisschen anders. Der Fanatismus des Islamismus, der geht von vornherein von der Religion aus. Der ist von vornherein, ich sag's mal so, antimaterialistisch gestrickt. Gottgefälliges Leben ist das ganze Lebensziel. Bei dem Fanatismus des westlichen Nationalismus verhält sich es ein bisschen anders. Die wollen kein gottgefälliges Leben, die Bürger hier, sondern die wollen ein, na, ich sag's mal so, dem Privateigentum gefälliges Leben. Und verschwören sich, werden auch darauf verpflichtet, ihren Materialismus mit den hiesigen kapitalistischen Bedingungen zu verfolgen. Das endet dann in der Parteilichkeit für den hiesigen Staat, den sie in irgendeiner Weise für einen Garanten des merkwürdigen kapitalistischen Materialismus halten. Im Resultat kommt dann derselbe Fundamentalismus raus, derselbe Fanatismus raus. Aber ob man jetzt an dem Fanatismus ein besseres Haar lässt, ihn geadelt sieht dadurch, dass er seinen Ausgangspunkt von dem Kniefall vom Privateigentum macht, statt vom aller, möchte ich doch schwer bezweifeln.
Ja, vielleicht zu der, das wäre jetzt der Exkurs, wie kommt denn so ein Standpunkt zustande bei denen, ja? Den man da noch dazu sagen könnte. Das sind die Leute, die haben sich Zug um Zug zu dem Urteil vorgearbeitet, dass sie in der Welt, wie sie ist, sowieso keine Heimat haben. Das ist Betätigungsform eines gottgefälligen Lebens im Handwerk nicht gibt. Das ist Betätigungsform eines gottgefälligen Politisierens mit islamisch motivierten Parteien und so weiter nicht gibt. Wo haben Sie das eigentlich her? Weil wo immer es welche versucht haben, sind sie in den Knast und in die Gefangenenlager gewandert und sind erledigt worden. Also sagen Sie, dann gibt es für uns keine Heimat der materiellen Betätigung, die gottgefällig ist. Dann gibt es für uns keine politische Heimat der Betätigung eines gottgefälligen Lebens. Das ist uns bewiesen worden. Und so arbeiten die sich zu diesem radikalen Standpunkt vor, aber unser gottgefälliger Wille, der ist unangreifbar. Also insofern ist dieser Ausgangspunkt, den du sagst, gleichzeitig auch eine Art von Endpunkt. Das sind diese Radikalinskis, die sich so da vorgearbeitet haben von der Kritik, sollte man die Armen nicht speisen, hat das nicht was Gottgefälliges an sich, und dann werden sie ins ägyptische Gefängnis gesteckt. Sollte man nicht gottgefälliger regieren in Algerien, und dann wird man niedergeschossen, obwohl man die Wahl gewonnen hat. Aus diesen Ecken kommen die. Sollte man nicht für den Westen den Kommunismus in Afghanistan bekämpfen, dann wird man erst hofiert und mit Waffen ausgestattet. Dann aber, wenn die Sache erledigt ist, wird man den Westen lästig und wird als Terrorist verfolgt. Also auch weltpolitisch keine Heimat in Sicht, aber den Willen lässt man sie nie nehmen. Und das Kämpfen hat man unterwegs reichlich gelernt. Und dieses den Willen lässt man sich nicht nehmen, das ist der Kern von deren politischen Urteil. Tja, und für so einen Fundamentalismus des Willens, da braucht man schon einen höchsten Herrn auf seiner Seite. Und dann noch ein paar Knarren.
Eine solche Gesellschaft, die also uns
realisieren, die sozusagen ferngesteuert sind, im Pentagon oder im Bundeskanzleramt, wäre ein Horror.
Vielleicht sage ich noch ein bisschen was zu den USA, wenn der Punkt IS so weit erstmal ist.
Ja.
Also die Frage gilt denen, was ist denn mit denen los, die sich diese aus Dienstlaken und so aufmachen und sagen, sie kämpfen jetzt auf der Seite des Islamischen Staats in Irak und Syrien mit. Was ist mit denen los? War halt eine Frage, aber keine Antwort. Ja, was ist mit denen los? Die Frage ist ja wirklich berechtigt, weil das, was sie machen, ist schon wüst. Ja? Das ist schon wirklich wüst, sich aus freier Entscheidung heraus auf diesen antimaterialistischen Standpunkt eines bis zum letzten entschlossenen Soldaten zu begeben. Freier Entscheidung, in diesem Fall mal nicht, weil der eigene Staat einem das abverlangt. Wenn der eigene Staat einem das abverlangt, macht man übrigens auch sowas und riskiert sein Leben für die nationale Sache. Aber die machen es ja allen Ernstes aus freier Entscheidung. Insofern kann ich das Kopfschütteln, wie kann man nur schon verstehen. Jetzt probieren wir mal ein bisschen uns ranzuarbeiten, was da los ist.
Ein Hinweis hast du ja in dem, was du gesagt hast, schon gegeben. Wenn der Ausgangspunkt dieser ganzen Bewegung ist, die materialistischen Berechnungen, die mir in dieser Welt angeboten werden, finde ich in dieser Gesellschaft keine Heimat. Ich finde keinen Platz in ihr. Sie behauptet zwar immer, dass es darum ginge, dass ich einen finde. Alle erzählen mir das von morgens bis abends, aber ich finde keinen. Da kann man ja unterschiedliche Schlüsse draus ziehen, würde ich mal sagen, wenn man das feststellt. Sogar ziemlich gegensätzliche. Die entscheiden sich offenbar für den Schluss, die Suche nach einer Heimat geben sie deswegen aber nicht auf. Die Suche nach einem Ort, wo sie hingehören, wo sie sich selbst finden können, was man ja angeblich hier in dieser Gesellschaft können dürfen soll, und was sie hier nicht entdecken. Dieses Moment von Antimaterialismus, was in jedem Materialismus drinsteckt, der einem hierzulande angeboten wird, da sagen sie Nein zu und sie ziehen dann den sehr radikalen Schluss draus, dann suchen sie sich genau das woanders.
Das ist aber noch nicht alles. Da muss noch was kommen, weil normalerweise ist der Übergang aus solchen Situationen zur Religion der, dass man in der Religion seinen Trost findet. Das ist ein bisschen was anderes, als sich zum religiös eingefärbten Soldaten zu aufzumachen. Da muss noch was dazu kommen.
Da ist das was anderes.
Ja, das ist doch das geteilte Urteil, dass das eben auch daran liegt, dass die Feinde genau das verhindern, dass man eben als Moslem eine Beheimatung irgendwo findet. Also das muss ja noch dazukommen, sonst sagt man eben, ja gut, kann ich nicht so viel mit anfangen mit Kapitalismus, aber ich sag mal so, es muss ja das Feindbild, woran das liegt, oder die Ursache, die muss ja dann erstmal geteilt sein. Das liegt eben daran, dass ich daran gehindert werde, Mofa hin oder her, meine Würde als Moslem hier irgendwie zu gestalten.
Aber der Ausgangspunkt ist doch nicht, dass das Gläubige Moslems sind. Das sind doch Konvertiten. Die Reihenfolge geht doch ganz anders. Dieser Glaube, das ist nur, endlich habe ich mal mein Seelenheil gefunden, sondern die Reihenfolge geht, meine ich, ganz anders. Dass sie zu diesem Glauben übertreten, nachdem sie sich entschieden haben, das ist der Kampf, den sie führen.
Also es gibt ja beide, es gibt auch beide. Es gibt die Leute, die irgendwie mit muslimischen Glauben aufwachsen, und es gibt diese Konvertiten. Und was die eint, wenn sie da nach Syrien sich aufmachen, ist dieses idealistische Beurteilen dessen, dass sie sich hierzulande nicht gut aufgehoben fühlen. Dafür haben sie oft, sagen dann die Soziologen, reichlich Gründe. In der Schule sind sie aussortiert worden als Flaschen, aus denen nichts mehr wird. Keiner reißt sich um sie als Arbeitskräfte. Sie wohnen in den letzten Scheißvierteln, und wenn sie die Adresse nur sagen, dann ist schon klar, dass sie nichts taugen und aus ihnen nichts wird. Verachtet werden sie auch. So. Jetzt kommt ein idealistisches Urteil. Das idealistische Urteil geht nicht dem nach, wo kommt denn das her? Wofür ist denn das eigentlich gut, dass die mich so schlecht behandeln? Warum machen die das? Was erledigen die damit auf meine Kosten? Sondern das idealistische Urteil kommt daher, das beurteilt es so: Die verweigern mir, was mir als eigentlich sogar von denen versprochen, berechtigter Wille als Subjekt zusteht. Nämlich eine Betätigungssphäre, in der ich was bin. Und dieses idealistische Urteil dafür bietet Religion eine Fassung. Wer nämlich religiös ist und sagt, mir ist nicht was eingefallen, sondern offenbart worden. Nämlich, dass ich zu denen gehöre, die wissen, dass es einen höheren Willen über mir gibt, und in dem habe ich überhaupt das Weißwofür meines Lebens. Den Sinn meines Lebens. Und ich gehöre zu der Gemeinschaft derer, denen das offenbart worden ist. Und darin unterscheide ich mich von denen, denen dieses Glück nicht zuteil geworden ist. Oder die das Glück sogar sträflicherweise von sich weisen. Also wer sich so Herr Unfug zurechtlegt, sich als dieses weisungsgebundene Wesen eines höchsten, undurchschaubaren, dafür aber allmächtigen Willens über sich zurechtzulegen, der hat in der Religion immer zwei Angebote. Das eine Angebot ist, dann macht das ja nichts, was man mir alles antut. Dann hat das ja schon seine Richtigkeit, dann wird der Herr im Himmel mit seinem ungründlichen Ratschluss das wohl für mich vorgesehen haben. Und wenn ich das anständig durchstehe, dann gibt es ja auch noch eine Welt jenseits dieser Scheiße der Erde. Das ist die Abteilung Trost. Die andere Abteilung, die die Religion anbietet und die für die offenbar attraktiv ist, dann ist man ein geadeltes Wesen gegenüber denen, die nicht so glauben. Aus welcher heiligen Schrift stammt Folgendes? Und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere verführt und Gottes Gesetz übertreten haben, und werden sie in den Ofen werfen, in dem das Feuer brennt. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters wie die Sonne leuchten. Wer Ohren hat, der höre. Ja, das ist die Abteilung des religiösen Anspruchsdenkens, das eine Religion auch einem eröffnet. Man ist mehr als dieser irrigen Wurm, der von weltlichen Mächten geknechtet und unterworfen wird. Man gehört einer Heilsgemeinschaft an und kann die anderen angucken als die, die eben nicht zu den Gerechten gehören. Also aus welcher
Heiligen Schrift? Militärisch dadurch scharf gemacht, dass es von Mächten angegriffen wird.
Ja. So, dann ist das Komplott fertig. Ja. Ich habe natürlich gemein, wie ich bin, den ersten Satz von Matthäus weggelassen, damit ihr es nicht gleich merkt. Das war Matthäus 13,42. Und das Zitat geht natürlich los: Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammentreiben und so. Das kann nicht aus dem Koran sein, weil der Koran besteht strikt auf dem Monotheismus und lehnt deswegen diese christliche Erzählung und diesen schönen Kunstgriff, dass der Meister da oben sein eigenes Gespunst, ohne dass er ihn gezeugt hat, das macht Allah übrigens auch, der zeugt nie, den schickt er runter in die Erde, um seine tiefe Verbundenheit mit seinen Gläubigen zu bezeugen. Also das kann nur aus der Bibel der Christen sein und nicht aus dem Koran, aber da gibt es genau solche Stellen. Nur eben in den Menschen sind. So, das ist das, was die bewegt. Dann haben sie in dem Anspruchsdenken der Religion glatt weg auf der Erde hier die Erhebung in ein höheres Recht als gläubiges Bestandteil der gerechten Gemeinschaft aller Gottgläubigen. Und jetzt kommt ein islamischer Staat daher und sagt: Mein lieber Mann, Religion, da ist Beten nicht alles, tritt dafür an. Da kann man diesen Sinn auch noch ausleben und durchkämpfen. Was der furchtbare Inhalt eines solchen Sinns ist, nämlich wirklich dieses sich bis zum Letzten, bis zu seinem Leben an diesen Gedanken einer solchen Weisungsgebundenheit einem Höchsten gegenüber hinzugeben, das führen sie einem wirklich vor. Der Selbstmordattentäter ist der in jeder Religion vorgesehene Märtyrer. Kann man mal sehen, wie kompliziert schlecht behandelte Vorstadtsjugendliche sich ihre Lage erklären können. Ja, das ist so. Das sind Leute, die lassen sich. Ja, das ist so. Das ist mittlerweile in der westlichen Welt so, dass das dann eben Gläubige sind, die sagen, sie haben für ihren Sinn in den weltlichen Verhältnissen der kapitalistischen Gesellschaft und des bürgerlichen Staats irgendwie schon eine Heimat, mit der probieren sie es. Dann führen sie darin eben ein gottgefälliges Leben. Und dann lassen Sie sich einleuchten, dass das in bürgerlichen Verhältnissen einen Preis hat. Und der Preis heißt, man muss darauf verzichten, dass die Gefolgschaft dem höchsten Herrn da oben schon die höchste Gefolgschaft ist, die man hat. Das kann man zwar glauben, dass man letztlich alles wegen dem Gott macht, aber man muss schon einsehen, dass die erste Gefolgschaft, an die man sich zu halten hat, ist zu erfüllen, was im Gesetzbuch des bürgerlichen Staates steht. Dann darf man auch glauben, allerdings, das kriegt man dann so langsam mit, ist das dann mehr so eine Privatsache. Und dann muss man zähneknirschend sogar welche tolerieren, die nicht nur nicht glauben, sondern über Glauben auch noch Witze machen. Und dann kommt ein Bundespräsident und behauptet, das sei Aufklärung.